Die Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Das sind die Themen von heute. Die führenden Industrieländer schmieden einen Aktionsplan gegen die internationale Finanzkrise. Der österreichische Rechtspopulist Jörg Haider stirbt bei einem Autounfall. Der Druck ist groß an diesem Wochenende. Noch bevor die Börsen am Montag wieder öffnen, wollen die 7 führenden Industrienationen in Washington versuchen, die Krise gemeinsam zu überwinden. Auch Internationaler Währungsfonds und Weltbank beraten sich. Finanzminister und Notenbankchefs der G7 einigten sich darauf, keine wichtige Bank mehr fallen zu lassen und alles zu tun, damit das Geld wieder fließt.
Der Präsident hat was zu verkünden. Forsch eilt er durch den Rosengarten des Weißen Hauses. Die Finanzminister und Notenbankchefs der G7 haben sich auf einen Aktionsplan geeinigt. Um mit vereinten Kräften die Krise zu beenden, wollen die Staaten weiter mit Geld spritzen, die Märkte in Bewegung halten. Das Ziel, Vertrauen herzustellen zwischen den Staaten und ihren Banken, um so jenen Abwärtstrend zu stoppen, der von Amerika aus den Rest der Welt erschüttert hat. Es gab in der Vergangenheit Krisenzeiten, in denen sich die mächtigen Nationen gegeneinander gestellt haben. Das ist jetzt anders. Die Mächtigen, die sich an diesem Wochenende in Washington treffen, verfolgen alle dasselbe Ziel. Deutschlands Finanzminister Steinbrück spricht Klartext. Es darf keine Bankenpleite in großem Stil mehr geben, die die Panik auf den Parketts befördert. Kein zweites Lehman Brothers, koste es, was es wolle. Auch Teilverstaatlichungen von Banken nach britischem Vorbild sind kein Tabu.
Erstens, diese wichtigen Länder sagen, wir lassen keine Bank vor die Wand gehen, die von Systemen spezifischer Bedeutung ist. Zweitens, wir sagen, wir sind bereit, auch als Staaten wieder für Liquidität zu sorgen.
Die Kosten für den Steuerzahler sollen im Rahmen bleiben, zum Beispiel, indem Anteile an Banken jetzt gekauft und in besseren Zeiten wieder verkauft werden. Es soll ein gemeinsamer Weg gegangen werden, um nationale Alleingänge künftig zu vermeiden.
Insgesamt ist die Bundesregierung der Überzeugung, dass man nicht mehr von Fall zu Fall vorgehen kann, sondern eine Systemantwort braucht, auch für die Bundesrepublik Deutschland.
Auch die Kontrolle über die Banken wollen die Staaten verstärken. Der Internationale Währungsfonds könnte zur übergeordneten Aufsichtsbehörde werden. All das soll schnell geschehen, damit vor Börsenöffnung am Montag die Finanzwelt wieder eine Ordnung hat und die Gelder an den Börsen wieder fließen.
Der Internationale Währungsfonds könnte zur übergeordneten Aufsichtsbehörde werden, haben wir gerade gehört. Matthias Fornow in Washington, kann er dieser Aufgabe gerecht werden?
Na, wir haben es ja mit einer weltumspannenden Krise zu tun, die wohl auch nur global gelöst werden kann. Und die Frage ist, ob die Kraft der führenden Industrienationen, der G7 also, die hier in Washington diesen Aktionsplan verabschiedet haben, ob diese Kraft ausreicht, um die Krise an den Finanzmärkten wirklich zu lösen, oder ob man den Kreis öffnen muss und andere kapitalstarke Länder einbeziehen muss, wie zum Beispiel China oder Indien. Wenn man so etwas tun will, dann ist der Internationale Währungsfonds natürlich eine mögliche Dachorganisation, denn dort sind seit Jahrzehnten Strukturen gewachsen. Da muss man nicht bei Null beginnen. Das gilt allerdings vor allen Dingen für die längerfristige Kontrolle der Finanzmärkte. Eins muss man klar sehen, der IWF, der Währungsfonds, ist immer nur so stark, wie seine Mitgliedsländer ihn haben wollen. Und eine Entscheidung darüber, dass er eine stärkere Rolle haben soll in Zukunft, ist bis jetzt noch nicht gefallen.
Vielen Dank, Matthias Fornow nach Washington. Unabhängig von G7, IWF und Weltbank wollen sich die Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder morgen in Paris treffen und die richtigen Maßnahmen gegen die Finanzkrise miteinander abstimmen. Dagegen hat auch Bundeskanzlerin Merkel nichts, die einen EU-weiten gemeinsamen Hilfsfonds ja nach wie vor ablehnt. Heute traf sie sich schon mal mit Präsident Sarkozy in der Champagne.
Die Finanzkrise können wir nur meistern, wenn Deutschland und Frankreich ganz eng zusammenarbeiten. Angela Merkel und Nicolas Sarkozy hatten sich einen geschichtsträchtigen Ort für diese Botschaft ausgesucht. Colombey, Le Desiglise, dort wo de Gaulle und Adenauer vor 50 Jahren den Grundstein für die deutsch-französische Freundschaft gelegt hatten.
Wir merken, dass staatliche Eingriffe notwendig sind, weil die unkontrollierten Märkte die Probleme alleine nicht bewältigen können. Darin wird eine Überzeugung von uns beiden deutlich, die wir immer geteilt haben, dass wir Regeln brauchen.
Das ist Krise. Historik.
In dieser historischen Krise finden sich Deutschland und Frankreich erneut Seite an Seite. Im Bewusstsein der Verantwortung und mit unserem unbedingten Willen zu totaler Koordination. Schulterschluss in Zeiten der Krise, nachdem es vorher Ärger um einen 300 Millionen Euro Rettungsfonds gegeben hatte. Diese französische Idee ist jetzt vom Tisch. Der Besuch am Grab von General de Gaulle und ein schneller Rundgang durchs neue Museum. Nur noch der Rahmen für das Ringen um die wirkungsvollsten Maßnahmen zur Stützung der kollabierenden Finanzmärkte.
Eine Abstimmung von Merkel und Sarkozy vor dem morgigen Gipfel in Paris war nach den jüngsten Irritationen über den richtigen Weg aus der Finanzkrise dringend notwendig. Denn morgen sollen die 15 Staatschefs der Eurozone konkrete Maßnahmen beschließen. Staatliche Beteiligungen an Banken und eine zeitweilige Aufweichung der Stabilitätskriterien könnten dann auch die Zustimmung Deutschlands finden.
Peter Hane in Berlin, also kein EU-weiter Plan, aber ein abgestimmtes Verfahren in Europa. Wie könnte denn das deutsche Rettungspaket aussehen?
Daran arbeiten die Experten jetzt schon in dieser Nacht, damit am Montag das Kabinett darüber beraten und beschließen kann. Es soll Milliardenhilfen für angeschlagene Banken geben, damit die wieder Kredite geben können. Und zwar untereinander und an die Unternehmen, damit die Krise nicht auf die Wirtschaft durchschlägt. Das Ganze mit klaren Bedingungen, keine Verstaatlichung, aber der Staat will mitreden, damit es keine faulen Kredite mehr gibt. Mitreden bei Managergehältern, bei Abfindungen, bei Dividenden und wenn es den Banken wieder besser geht, muss das Geld zurückgezahlt werden.
Milliarden von den Steuerzahlern letztlich. Kann das denn die Bundesregierung so einfach verfügen?
Nein, diesen Eindruck will man keineswegs entstehen lassen. Deshalb der Beschluss am Montag im Kabinett, dann aber ein ganz normales Gesetzgebungsverfahren im Bundestag, im Bundesrat im Laufe der kommenden Woche.
Vielen Dank, Peter Hane nach Berlin. Scharfe Worte in Richtung Finanzbranche kommen von Bundespräsident Köhler. In einem Spiegel-Interview forderte er von Bankmanagern mehr Selbstkritik. Die Wirtschaftseliten müssten wieder lernen, was Maß und Mitte sei. Besonders in der angelsächsisch geprägten Finanzwelt habe man geglaubt, aus nichts Gold machen zu können, so Köhler weiter. Es sei nur noch um die Maximierung der Rendite gegangen. Die immer neuen Hiobsbotschaften von den Finanzmärkten haben die Verbraucher mächtig verunsichert. Nach den Kurseinbrüchen wächst die Sorge, den Arbeitsplatz zu verlieren. Das dämpft die Kauflaune. So hat die Gesellschaft für Konsumforschung GfK festgestellt, die Deutschen halten ihr Geld lieber zusammen, als es auszugeben.
Samstagnachmittag in der Stuttgarter Innenstadt. Viele gehen zwar einkaufen, doch die Finanzmarktkrise zeigt auch hier Auswirkungen. Die Menschen sind verunsichert.
Ja, ich denke mal, man überlegt sich es erstmal zweimal, was man sich jetzt anschafft.
Man hält sich schon ein bisschen zurück. Ja? Also man gibt nicht einfach so Geld aus.
Wenn es wirklich so käme, dass es knallt, dann ist es schon besser, man gibt es vorher aus, das Geld.
Ich meine, klar, wenn sich das jetzt irgendwie auf einen selber mehr auswirken würde, dann, klar, müsste man schon sagen, Luxusartikel, ade erstmal.
Vor allem bei größeren Anschaffungen halten die Deutschen zurzeit ihr Geld zusammen. Beispiel Autos. Hier war es schon vor der Finanzkrise schwierig. Selbst Sonderangebote helfen momentan nicht, den Absatz anzukurbeln.
Die Krise wird die Tendenzen, die wir haben, noch mal verstärken. Nämlich schon so und so viele Betriebe sind nicht mehr in den schwarzen Zahlen. Wir rechnen davon, dass etwa knapp die Hälfte der Betriebe im Augenblick im Fahrzeughandel rote Zahlen schreibt.
So überlegen sich die Händler einiges, um die Kunden zu locken. 0% Finanzierung zum Beispiel. Doch die Kauflaune der Deutschen ist eher getrübt, sagen Konsumforscher.
Wir können zum Beispiel feststellen, dass die Konjunkturerwartung geht zurück, die Anschaffungsneigung geht zurück. Und was ganz seltsam ist, gleichzeitig geht auch die Sparneigung zurück. Das heißt, die Verbraucher haben eigentlich keine Lust zu sparen, sie haben aber auch keine Lust zum Anschaffen. Und das zeigt eigentlich, man will seinen Pulver trocken halten. Das ist eine ganz unsichere Situation.
Die Verbraucher wollen also erst einmal abwarten, was die Finanzkrise noch an Überraschungen bringt.
Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Finanzkrise und ihre Folgen finden Sie bei uns im Internet unter heute.de. Auch die IG Metall will bei ihren Tarifverhandlungen die Finanzkrise berücksichtigen. Gewerkschaftschef Huber deutete im Magazin Spiegel an, die Laufzeit des künftigen Tarifvertrages könne auch 20 Monate oder mehr betragen, nicht 12 wie bisher vorgesehen. Von der Forderung nach 8% mehr Lohn und Gehalt wollte Huber aber nicht abrücken, der höchsten Forderung seit 16 Jahren. Er war umstritten und ein Polarisierer, der österreichische Rechtspopulist Jörg Haider. In der Nacht ist er mit seinem Auto tödlich verunglückt. Offenbar war der 58-Jährige viel zu schnell gefahren. Bei der österreichischen Parlamentswahl vor 2 Wochen hatte seine rechtsgerichtete Partei BZÖ 11% der Stimmen erhalten.
Gegen 1.15 Uhr verunglückte Kärntens Landeshauptmann Jörg Haider tödlich. Am Ortsausgang von Klagenfurt verlor Haider nach einem Überholmanöver die Gewalt über das Steuer. Der Wagen überschlug sich mehrfach. Viele Menschen legen am Landeshaus Blumen nieder. In das Kondolenzbuch trug sich als erster Klagenfurts Bischof ein. Für viele Österreicher ist dieser Tod ein Einschnitt. Ein Politiker, der sowohl polarisierte als auch rechtspopulistische Erfolge erzielte. Jörg Haider kritisierte die Bundesregierung zum Beispiel mit einem Vergleich zur nationalsozialistischen Beschäftigungspolitik.
Der Dritte Reich hat also ordentliche Beschäftigungspolitik gemacht, was nicht einmal Ihre Regierung in Wien zusammenbringt. Das muss man auch mal sagen.
Er widerrief, gewann weiter, irritierte auch mit außenpolitischen Aktionen wie einem Besuch bei Iraks Diktator Saddam Hussein 2002. Mit ausländerfeindlichen Sprüchen errang Haider 1999 Platz 2 bei der Österreichwahl.
Wir können nicht mehr aufnehmen, weil bei 7 Millionen Österreicher haben wir bereits 1 Million Ausländer im Land. Es muss einen Einwanderungsstopp geben.
Wolfgang Schüssel, Chef der Volkspartei, koalierte dennoch mit Haider. Die Mitglieder der Europäischen Union reagierten empört und isolierten Österreich diplomatisch. In Wien demonstrierten Tausende gegen die Rechtspopulisten in der Regierung. Vor 2 Wochen erneuter Wahlsieg Haiders. Er spekulierte bereits wieder auf Regierungsbeteiligung. Die Haider-Partei steht ohne Nachfolger da. Das wird das rechte Lager verunsichern und möglicherweise den Druck auf die österreichische Volkspartei erhöhen, nun doch in die ungeliebte Große Koalition einzutreten, schneller als ursprünglich geplant.
Mitten in der heißen Phase des Wahlkampfs müssen die US-Republikaner einen schweren Dämpfer hinnehmen. Ihre Kandidatin für das Vizepräsidentenamt, Sarah Palin, hat ihren Posten als Gouverneurin von Alaska missbraucht. So sieht es jedenfalls ein Untersuchungsausschuss in Anchorage. Nach Meinung des Gremiums hat die 44-Jährige den Polizeichef Alaskas aus persönlichen Gründen entlassen. Der hatte sich geweigert, Palins Ex-Schwager rauszuwerfen. McCains Wahlkampfteam wies den Bericht als politisch motiviert zurück. Bei der Telekom scheint in puncto Datensicherheit einiges im Argen zu liegen. Schon wieder wurde eine Lücke publik. Ohne großen Aufwand hätte man von jedem Computer aus an die Daten von rund 30 Millionen Handykunden kommen können, auch an Bankdaten. Laut Telekom ist die Lücke inzwischen geschlossen. Dass grundsätzlich mehr für den Schutz von Daten getan werden müsse, das forderten rund 15.000 Demonstranten heute Nachmittag in Berlin.
Für den Informatiker Peter Leppelt und tausende Demonstranten in Berlin zeigt die neue Panne bei der Telekom, wie unsicher die wachsenden Datensammlungen von Wirtschaft und Staat sind.
Es hätte zum Beispiel sein können, dass jemand einen Zweitvertrag auf ihren Namen abschließt. Das wäre dann der schlimmste Fall gewesen. Ob das tatsächlich passiert ist, ist allerdings unbekannt.
Mit einem neuen Service bietet Peter Leppelt Schutz vor Datenmissbrauch. Noch immer sind Telefon- und Internetnutzer zu sorglos, Datensysteme zu leicht zu knacken, sagt er. Die Telekom sieht das anders.
Wir haben jetzt eine 5-Sicherung eingeführt. Wir sind der Ansicht, dass wir hier ein vernünftiges Niveau haben. Und wir haben keinerlei Hinweise darauf, dass es Missbrauch gegeben hat.
Die Telekom will jetzt eine neue Abteilung Datensicherheit einrichten. Nach Ansicht vieler ist das nicht genug.
Wir fordern einerseits eine Informationspflicht der Privatwirtschaft. Wenn Daten geklaut werden, müssen die Betroffenen sofort informiert werden. Und wir wollen auch, dass die Betroffenen die Möglichkeit haben, Schadensersatzansprüche zu stellen.
Das Datennetz als Riesenkrake. Die Demonstranten in Berlin wehren sich auch gegen die Speicherung von Telefon- und Internetdaten zur Terrorismusbekämpfung. Kein Überwachungswahn fordern sie.
Ja, vor allen Dingen, dass der Computer durchsucht wird. Ich meine, es ist zwar stinklangweilig, was da drauf ist, aber es geht trotzdem keinem was an.
Den Schutz der Privatsphäre und mehr Datenschutz fordern Fachleute.
Man hat ja die Vorstellung, immer mehr Daten bringen immer mehr Sicherheit. Aber gerade die jüngsten Vorfälle von Datenmissbrauch, von Datenverlust, das ist ja nicht auf Deutschland beschränkt, beweisen ja, dass das Gegenteil häufig der Fall ist, dass immer mehr Daten auch mit zusätzlichen Risiken verbunden sind.
Der Informatiker Leppelt jedenfalls glaubt, dass in 10 Jahren jeder einen Datenschutzberater wie ihn braucht.
Im November will sich Hessens SPD-Vorsitzende Ypsilanti zur Ministerpräsidentin wählen lassen. Und das auch mit den Stimmen der Linken. Die gaben heute ein erstes positives Signal für die Tolerierung einer möglichen rot-grünen Minderheitsregierung. In Friedberg stimmten 121 Delegierte mit Ja, 3 mit Nein. Grundlage für die Abstimmung war ein 10-Punkte-Papier, in dem die Linke ihre Unterstützung für Rot-Grün bis zum Ende der Legislaturperiode 2013 zusichert. Der frühere Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, hat in Münster den Westfälischen Friedenspreis erhalten. Dieser Preis wird alle 2 Jahre verliehen und ging unter anderem bereits an den ehemaligen französischen Präsidenten Giscard d'Estaing und Altkanzler Kohl. Außenminister Steinmeier würdigte Kofi Annan in seiner Laudatio als einen der herausragenden Diplomaten unserer Zeit. Trotz vieler politischer Enttäuschungen sei er seiner Vision von einer friedlicheren Welt treu geblieben. Je höher, desto besser. Das gilt an diesem Wochenende in puncto Sonnenschein. Während es vor allem in der Nähe von Flüssen düster und neblig bleibt, kann man zum Beispiel in den Mittelgebirgen ausgiebig Sonne tanken und vielleicht zum letzten Mal für dieses Jahr in Sommerkleidung schlüpfen.
Sonne satt am Spitzingsee. Das schöne Herbstwetter lockte zahlreiche Wanderer in die bayerischen Alpen. Doch so ein Herbstausflug macht hungrig. So kehrten allein rund 650 Ausflügler in die Albert-Link-Hütte ein. Da gab es eine Ruhepause für heiße Füße und Abkühlung für Kinderhände. Der Renner war heute Kaiserschmarrn. Zu meckern hatte hier keiner etwas.
Ach, wir waren jetzt Fahrradfahren und ein bisschen laufen hier und genießen jetzt hier den Kaiserschmarrn, der hier besonders lecker ist.
Super schön. Ganz tolles Wetter, super schöne Berge, ganz schön.
Hüttenwirt Uwe Gruber kam mit dem Brotbacken kaum nach. Das schöne Wetter hebt die Laune des Wirts.
Wenn es noch 2 Wochen so hält, dann ist der Juni aufgeholt.
Musestunden in Berlin. Bei einigen stand das Ziel fest, raus, um gleich wieder reinzugehen. Und so gab es am Morgen schon eine lange Schlange vor dem Reichstag. Altweibersommer auch in Münster. Mit Altweibersommer ist übrigens kein Wetter für ältere Damen gemeint, sondern mit Weiben wurde im Althochdeutschen das Knüpfen von Spinnweben bezeichnet. Doch auf die achtete vor dem Schloss heute kaum einer. Auch in Freiburg im Breisgau weiß man, mit dem Herbstwetter umzugehen.
Herrlich, in der Sonne zu liegen hier und das Leben zu genießen. Schön.
Wer mag da schon an einen kühlen Herbst oder etwa an den eisigen Winter denken?
Zum Sport. Da wird es für die deutsche Fußballnationalmannschaft heute richtig ernst. In Dortmund wartet der wohl schwerste Gegner der WM-Qualifikation, Rudi.
Ja, richtig, ist ein schwerer Brocken. Russland, das ist die Mannschaft, die bei der EM mit Hochgeschwindigkeitsfußball verblüffte und erst im Halbfinale dem späteren Titelträger Spanien unterlag. Nicht nur Bundestrainer Joachim Löw weiß ganz genau, dass dies heute ein richtungsweisendes Spiel ist.
Die deutschen Fans unter den 65.000 hoffen auf den Spielort Dortmund, denn hier wurde von 15 Begegnungen nur eine verloren. Doch heute geht es gegen den stärksten Konkurrenten. Superstar des vom Holländer Guus Hiddink trainierten Teams ist Offensivkünstler Andreas Scharwin. Für Bundestrainer Löw zählt der Gegner zu den besten Mannschaften der Welt.
Ja, natürlich, das ist ein gutes Kompliment von Joachim Löw. Aber die Realität ist noch nicht so, dass wir eine der besten Mannschaften sind in der Welt jetzt. Denn ich weiß auch, dass Deutschland Hochfavorit ist.
Deutschland bekommt die Favoritenrolle aufgesetzt. Ob sie ihr gerecht werden können, hängt auch von der Leistung des Kapitäns ab. Michael Ballack, der sein Comeback feiern wird, hat großen Respekt vor der heutigen Aufgabe.
Die Anspannung ist natürlich da, ganz klar. Je näher das Spiel rückt, umso größer wird die natürlich, weil wir, denke ich, auf einen sehr, sehr starken Gegner treffen werden.
Mit Rückkehrer Ballack und mit Debütant Adler im Tor will das Löw-Team gegen die spielstarken Russen bestehen.
Das war der Sport, Petra.
Vielen Dank, Rudi. Im Prinzip auch für morgen schöne Aussichten, wenn nur nicht der Nebel wäre. Mehr dazu gleich von Inge Niedeck. Im Heute-Journal mit Marietta Slomka, Kampf mit allen Mitteln, die Krisenpläne für die Finanzmärkte. Das war's von uns. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Samstagabend. Bis morgen. We'll be right back.
Guten Abend. Goldener Oktober zwischen Nebel und Sonne. Einige hatten die Sonne schon von den Frühstunden an, konnten den Tag so richtig auskosten. Teilweise hingen noch so ein paar Nebelreste in den Bergen, aber die Sonne war schon da. Und die Nacht war ja auch größtenteils sternenklar erstmal. Und man hatte gedacht, der Tag wird auch sehr sonnig, aber die Luft ist derzeit feucht, mild. Im Laufe der Nacht kann sich dann doch Nebel in den Niederungen ausbreiten. Und wir hatten heute Morgen vor allen Dingen in der Südhälfte Deutschlands ein riesiges Nebelfeld. Das hat zwar im Laufe des Tages von Südwesten her immer mehr abgenommen, aber es hat sich nicht komplett aufgelöst. Und heute Nacht wird sich der Nebel auch eher wieder ausbreiten. Also wer mit dem Auto unterwegs sein sollte, sollte das zumindest ins Kalkül ziehen. Die Wetterlage wird sich ja bis morgen nicht groß umstellen. Das heißt, wir haben morgen ähnliches Wetter. In der Südhälfte Nebel, der sich auch zum Teil länger halten kann, sonst aber auch sehr viel Sonnenschein wieder, vor allen Dingen in den Bergen. Nach Norden hin wird es dann etwas wolkiger als heute und etwas dichter die Wolken im Küstenbereich. Da könnten sogar mal vereinzelt ein paar Regentropfen fallen. Die Temperaturen liegen so zwischen 15 und 23 Grad. Nur im Nebel, da bleibt es eben teilweise kühler. Und die Wetterlage stellt sich auch nur langsam um. Das heißt, wir haben es so ab Montag langsam mit mehr Wolken, gelegentlich auch etwas Regen zu tun, aber es bleibt noch mild. Kurzer Blick auf das Urlaubswetter, denn viele haben ja jetzt Urlaub und da gehen die Reisen häufig in den Süden. Da haben wir hier diesen riesigen Wolkenwirbel über dem Nordwesten Afrikas. Da hat es zum Teil kräftig geregnet. Auch die Iberische Halbinsel hat noch was davon abbekommen. Und auch dort bleibt es morgen ziemlich durchwachsen mit Schauern und mit Gewittern. Wenige Schauer gibt es am östlichen Mittelmeer. Dafür aber dann in großen Teilen West- und Mitteleuropas Nebel und Sonne. Sehr ungemütlich ist es zum Teil im Norden Europas. Und dort derzeit zwar nicht kalt, aber am kühlsten. Dagegen um das Mittelmeer herum immer noch sommerliche Temperaturen, so zwischen 20, 25 Grad und in Tunesien sogar auch noch die 30 Grad. Aber auch wir sind derzeit mit 20 Grad immer noch ganz gut im Rennen, wenn der Nebel nicht wäre. Aber ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und wenigstens ein paar Sonnenstunden morgen.